Headgate, the power of leadership.
Zunächst Kundenbetreuer für Top-Familienunternehmen bei der Deutschen Bank und nun in der Selbstständigkeit als Multi-Aufsichtsrätin und als Führungskräftecoach. Ich habe mich mit Frau Huss unterhalten und sie hat uns einen Blick durchs Schlüsselloch gegeben und den ein oder anderen Karrieretipp für euch. Interessiert euch das? Dann bleibt dran.
Ja, herzlich willkommen. Bei mir heute in der Power of Leadership Runde ist Frau Huss. Frau Huss und ich, wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Seminars in der Vorbereitung auf Aufsichtsratsmandate. Und ich war immer ganz, ganz gespannt, habe an ihren Lippen geklebt, wenn sie aus ihrem Leben berichtet hatte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich würde mich riesig freuen, wenn sie zumindest einen Teil ihrer Beiträge hier einfach mal teilen könnte mit mir. Und von daher, Frau Huss, finde ich ganz toll, dass Sie das mit mir heute machen. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, Herr Eudiges. Seit mehr als 3 Jahren haben wir den Kontakt aufrechterhalten, seit unserer damaligen Seminarreihe. Das war der Zeitpunkt, wo ich damals mein erstes Berufsleben aufgegeben hatte oder gerade im Begriff war aufzugeben. Ich bin 38 Jahre gleich im Anschluss nach dem Studium Bankerin gewesen, habe sehr stark im Firmenkundengeschäft gearbeitet als Führungskraft. Darf es auch sagen, 30 Jahre davon bei einer großen internationalen Bank. Die Tätigkeit hat mich auch eben unter anderem mit ins Ausland geführt, was wirklich immer sehr, sehr spannend war. Und ich habe sehr, sehr viele Themen kennenlernen dürfen, die also von Finanzierungsthemen, Nachfolgethemen, alles, was eigentlich Unternehmen beschäftigen, die Höhen und die Tiefen, konnte ich eben mit unmittelbar nachvollziehen.
Okay. Ja, ich finde das unglaublich spannend. Sie haben ja dann auch da durchaus eine große Veränderung dann da durchgemacht. Von daher fände ich es klasse, wenn Sie einfach mal noch kurz ein Stück weit durchführen. Mal, wie sind Sie zu dem geworden, der Sie heute sind, sozusagen?
Ja, also ich habe, ich sage gleich am Anfang, ich habe nie Karriere in dem Sinne angestrebt. Es hat sich wirklich sehr, sehr viel ergeben, auch durch so meine persönlichen Neigungen und Themen. Ich bin sehr neugierig, offen für neue Themen, Herausforderungen. Ich habe durchaus immer die Hand gehoben, wenn es darum ging, ob ich ein neues Projekt vielleicht übernehmen möchte. Ich habe auch dafür Sprachen gelernt. Unter anderem war ich mal für einige Monate in Vietnam und habe gesagt, wenigen paar Basics möchte ich mir aneignen. Hat auch ganz gut funktioniert, um sich einigermaßen dort eben hier bewegen zu können und auch die Kollegen zu beeindrucken. Und die Einstellung, die ich immer hatte, war immer nach vorne positiv. Und die Themen, die mich durchaus auch mal zurückgeworfen haben, sowohl durch Krankheiten, aber auch natürlich beruflich, es ist nicht alles immer von Erfolg gekrönt. Ich bin jemand, der steht immer auf. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich letztlich eben auch viele Themen und Entscheidungen getroffen habe, die durchaus ein bisschen Mut erfordert haben. Aber es hat immer gezeigt, es geht weiter.
Es geht weiter. Ja. Klasse. Aber vielleicht beschreiben Sie noch mal ganz kurz, was tun Sie denn heute nach dieser langen Konzernkarriere? Wie ging es denn da weiter? Und vielleicht auch ein Stück weit, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Ich treffe unwahrscheinlich viele Leute, die frustriert sind in ihrem heutigen Alltag, aber so ein bisschen den Mut scheuen, so einen harten Cut zu machen. Und Sie sind ja jetzt so ein Paradebeispiel, die trotz Erfolg im Konzern danach noch mal gesagt hat, Mensch, ich kann mir auch was anderes vorstellen. Und jetzt rückblickend, glaube ich, gar nicht so unzufrieden sind, wenn ich das mal so vorwegnehmen darf.
Ja, das war bei mir ein schleichender Prozess. Also ich konnte mir das nie vorstellen, etwas anderes zu machen. Ich habe es mit einer großen Leidenschaft gemacht. Aber ich habe gemerkt, durch Veränderungen, die sich in dem Umfeld beruflich ergeben haben, nicht so sehr bei Kunden, sondern eben intern im Konzern, dass ich irgendwann mal anfing nachzudenken, ob ich das noch will. Und der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann ging es im Grunde so, dass ich dann anfing zu überlegen, was mache ich denn danach? Also ich möchte unbedingt weiterarbeiten. Ich möchte auch mit dem Wissen, das ich mir angeeignet habe, eben anderen noch helfen. Dann habe ich mir einen Plan gemacht und der Plan sah vor, also wie viel Zeit möchte ich denn in Zukunft verbringen beruflich und was sind so die Basics, die Leitplanken dafür? Und da gehörte eben dazu, dass ich sagte, ich möchte unbedingt eine Ausbildung nochmal machen. Also ich möchte mir die Zeit nehmen, was zu lernen. Deswegen habe ich eine Coaching-Ausbildung 12 Monate gemacht und die eben auch nochmal mit einer großen Prüfung versehen dann absolviert. Ich habe mich in Sachen Aufsichtsrat weitergebildet, gerade die rechtlichen Themen, um da nochmal so das Aktuellste zu haben. Und mein Plan umfasste immer, ich möchte auch gern stärker im Ehrenamt tätig werden. Und dieses Thema Ehrenamt kam tatsächlich dann als erstes auf mich zu. Völlig, also von der Reihenfolge eigentlich anders, als ich gedacht hatte. Aber tatsächlich ist es so, dass sich alles so realisieren ließ und erfüllt hat. Teilweise sogar noch besser.
Mhm. Wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken, und Sie kennen ja jetzt beide Seiten, bereut man das dann manchmal ein bisschen, dass man vielleicht nicht früher schon den Mut aufgebracht hat? Oder würden Sie sagen, nee, alles so zu seiner Zeit? Ich habe die Zeit im Konzern sehr genossen. Sie haben da ja auch mit hochkarätigen Familienunternehmen viel zu tun gehabt. Oder würden Sie sagen, naja, also wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte schon so eine Zäsur auch mal ein bisschen früher machen können?
Also die Zeit mit den Unternehmern und Unternehmen und auch im Konzern, ich habe wirklich sehr, sehr gute Zeiten erlebt und viele, viele spannende Menschen kennenlernen dürfen. Das wäre mir eigentlich sonst versagt gewesen. Dennoch muss ich sagen, habe ich es ein bisschen zu spät gemacht. Also hat ja durchaus ein bisschen Mut dazu, um zu sagen, wie geht's dann weiter? Was für mich unheimlich befreiend war, dass ich plötzlich eben nicht mehr fremddiktiert wurde, sondern tatsächlich meinen eigenen Kalender gestalten konnte, wusste, mit welchen Themen beschäftige ich mich. Und ich suche mir ehrlich gesagt auch sehr aus, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Das ist jetzt weder ein Thema, das ich, also auf Unternehmer überhaupt nicht bezogen, aber durchaus im Konzern. Mit verschiedenen Kollegen hat man dann doch manchmal Kontakte, die nicht unbedingt immer das sind, was man sich eben immer jeden Tag wünschen würde. Ja,
ja, mit dem muss man auch klarkommen. Das stimmt.
Ja, genau. Ja. Ja, ja. Also aber grundsätzlich, grundsätzlich bereut habe ich es nie. Es hat sich sogar noch vieles deutlich positiver dargestellt, als ich es mir vorgestellt hatte.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt Ihr 30-jähriges Ich nochmal vor sich hätten, was würden Sie dem mit auf den Weg geben? Also so aus den Learnings jetzt auch zurückblicken. Ja. Würden Sie was anders machen?
Also ich glaube, die Learnings für mich sind, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auf jeden Fall einen Plan haben. Mhm. Und als 30-Jähriger oder 30-Jährige, es gibt ja auch viele Damen, die also durchaus auch im beruflichen Umfeld viele, viele Erwartungen oder Pläne haben, es ist wirklich total wichtig, die Aufgabe zu machen, wo man eben eine Motivation draus bekommt. Und Motivation ist für mich nicht immer zwangsläufig das Monetäre, sondern das muss der Inhalt sein und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und großer Rat, nicht irgendwie in einen Konsum gehen und sagen, das richten dann schon die anderen für mich, sondern da ist sehr viel Selbstinitiative durchaus gefragt, auch ob das jetzt Weiterbildungen sind oder mal auch mal zu sagen, man geht auf Veranstaltungen und versucht eben Netzwerken nochmal ausführlicher zu machen, um interessante Menschen kennenzulernen, die ja auch wieder einem was zurückgeben. Ja. Mhm. Also Planung ist auf jeden Fall wichtig und Motivation. Okay. Und ich würde auch noch mal einen Rat geben, nicht in einer Aufgabe zu verharren, die sich nicht mehr gut anfühlt. Also ich habe so viele Kollegen erlebt, die tatsächlich krank geworden sind. Und ich glaube, man spürt selber, wenn der Zeitpunkt da ist, dass man sagt, so jetzt ist mein wahrscheinlich das beste Bruch.
Das ist ja auch eine tolle Brücke zu Ihrer heutigen Tätigkeit. Sie sind ja heute sowohl als Aufsichtsrätin tätig, aber auch als Executive Coach. Und also ich denke, das, was Sie da sagen, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich sitze jeden Tag mit Top-Führungskräften zusammen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass die in ihrem beruflichen Alltag alles unglaublich gut strukturieren und planen, aber ihr privates Leben ganz selten. Und da ist ganz viel aus dem Bauch rausgetrieben und folgt dann eben weniger einem Plan. Und ich glaube, diejenigen, die sich dann eben eine Struktur zurechtlegen, die sind erfolgreicher langfristig.
Ja.
Absolut.
Ja.
Ja. Aber gehen wir doch mal vielleicht auf Ihre aktuellen beiden Punkte ein. Mhm. Besonders interessant finde ich die Coaching-Arbeit, die Sie da mit oberen Führungskräften machen. Was coachen Sie, wen coachen Sie und was sind so da die Inhalte?
Ja, also ich coache im One-to-One, also eben nie Teams, sondern immer Einzelpersonen. Und das teile ich einfach mal in zwei Gruppen ein. Das sind Führungskräfte, die noch im Beruf sind, also in ihrer aktuellen Aufgabe, die häufig Themen haben, die sie vielleicht nicht so sehr mit anderen besprechen können, sei es Konfliktthemen oder auch Entscheidungen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? wie bin ich eben in der Organisation vielleicht unzufrieden und muss irgendwie den nächsten Schritt machen. Diese ganzen Themen, die also wirklich das unmittelbare Arbeitsumfeld betreffen, aber auch Menschen, die sich eben mit dem Gedanken tragen, eine Veränderung herbeizuführen. Und dazu auch noch meinen Spiegel vorgehalten bekommen möchten, weil ein Coach ist nichts anderes. Also ich gebe keinen Rat als Coach, sondern ich versuche, jemanden zu leiten, indem ich mir anhöre, was ist eigentlich das Ziel? Also zunächst mal, was ist das Thema? Was ist das Ziel? Und das Ziel muss ja allein erreicht werden. Und ich versuche mit bestimmten Tools, die man eben, also sich im Grunde aneignet, auch in so einer Ausbildung, aber auch mit ganz viel Empathie und mit der ganzen Erfahrung, dadurch zu helfen.
Die zweite heißt aber auch, Entschuldigung, wenn ich da einfach, aber heißt es auch, dass die, die Leute eigentlich die Antwort schon selbst kennen, nur vielleicht den Mumm nicht haben, dann auch die Entscheidung anzuerkennen?
Ja, also das stellt sich im Rahmen der Coaching-Gespräche dann durchaus sehr schnell raus, dass das, also das Thema eigentlich schon vorhanden ist, aber nicht, ich würde mal sagen, auch durchaus eine Angst da ist, sowas mal auszusprechen, weil es vielleicht Schwäche bedeuten könnte, was überhaupt nicht Schwäche ist, aber in dem Moment vielleicht so empfunden wird. Und das ist dann eben die Phase, wo die Arbeit beginnt, die eigentliche, im Grunde das Thema zu bearbeiten, die Gespräche in diese Richtung zu führen. Das kommt dann, also es fängt dann letztlich an zu sprudeln, das muss man einfach sagen. Ja. Mhm. Etwas schwieriger sind die Führungskräfte, die ich eben auch coache, die in der Regel ihre Arbeitsplätze schon hinter sich haben, also letztlich aus irgendeinem Grund ihren Job aufgegeben haben oder auch verloren haben. Also es kommt ja auch durchaus häufig vor, dass Verträge nicht mehr verlängert werden, teilweise für die Betroffenen extrem überraschend. Und da geht es dann tatsächlich darum, nochmal ganz stark die Stärken nochmal zu spiegeln und zu sagen, also weil da kommen so viele Themen hoch, ich bin nichts mehr wert, ich kann das nicht mehr, wie kann ich mich noch bewerben, wenn ich eben jetzt schon die letzten 15 Jahre mich noch nie irgendwo anders beworben habe, aber es ist tatsächlich alles möglich und da geht es sehr stark darum, nochmal tatsächlich eben mit den Ressourcen umzugehen und einfach demjenigen oder derjenigen auch zu zeigen, welche wertvollen Stärken und Potenziale in einem stecken und vielleicht auch mal dann den Weg gemeinsam zu gehen. Es muss nicht immer der Job in der gleichen Branche sein, sondern durchaus mit dem Wissen vielleicht etwas anderes dann eben anzustreben. Mhm. Aber da ist es eher so mit dem Thema ja, Selbstwert und Entscheidung, in welche Richtung.
Innere Stärke einfach aufbauen. Ja. Wenn Sie mit Ihren Coaches dann da tiefer einsteigen, ja, würden Sie sagen, Sie haben auch vorhin gesagt, das kommt dann überraschend manchmal, so eine Entscheidung. Ja. Ja. Kommt die wirklich überraschend oder hat man die eigentlich subtil nur zur Seite gedrängt?
Ich glaube, für die Coaches ist es überraschend, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich das ausgesprochen, was ich schon so lange gedacht habe oder nie gewagt habe, diesen Gedanken mal hochkommen zu lassen. Aber de facto hat man das in sich. Also ich bin einfach überzeugt davon, dass man auch spürt, wenn es Zeit ist, eine Veränderung herbeizuführen, die ja in verschiedene Richtungen gehen kann. Ja. Und da braucht es auch durchaus mal einen Spiegel oder jemanden, der einem also vielleicht dann auch sagt, es ist gar nicht so falsch, was Sie denken eben hier. Also entwickeln wir das doch mal weiter. Was könnte denn dann als nächstes kommen? Ja.
Also ich denke auch, hier ändert sich gerade in Deutschland auch ein Stück weit die Mentalität oder die Art und Weise, wie wir mit Coaches umgehen. Auf der einen Seite sehen wir einen großen Boom, aus meiner Sicht auch ja einige Scharlatane unterwegs. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Sportler anschaue, dann arbeiten die alle mit dem Coach zusammen und das ist selbstverständlich. Und wir gehen jeden Tag ins Büro und haben eigentlich niemanden an der Seite, der immer mal wieder sagt, okay, wann hast du eigentlich das letzte Mal etwas geübt?
So ist es. Vielleicht da noch ein kurzer Einwurf. Also Coach ist kein geschützter Begriff. Es kann sich tatsächlich jeder Coach nennen. Und die einzige Unterscheidung ist, wenn man sich zertifizieren ließ durch ein unabhängiges Institut, was ich zum Beispiel gemacht habe, da gibt es also diverse Coaching-Verbände, die dann im Grunde die Prüfung abnehmen. Und das ist so dieses Unterscheidungskriterium dafür, wenn sich da jemand dafür interessiert.
Ja, ja. Wir sehen das übrigens bei den Personalberatern genauso. Auch das ist kein geschützter Begriff und jeder kann sich so nennen.
Ja.
Und auch da ist die Welt mittlerweile, muss man sagen, sehr, sehr bunt. Also von daher sehe ich da Parallelen, ja. Mhm. Okay, so, das ist aber ja nur die halbe Wahrheit. Also auf der einen Seite coachen Sie sehr intensiv, auf der anderen Seite sind Sie als Aufsichtsrätin tätig.
Ja.
Wenn Sie da nochmal sagen, was machen Sie da und wie läuft überhaupt die Arbeit von so einem Aufsichtsrat ab? Vielleicht nochmal ganz spannend für die Außenstehenden.
Also da bin ich ganz ehrlich, das war die schwierigere Aufgabe im Rahmen meines Plans, hier auch meinen Wunsch zu verwirklichen, zu sagen, ich möchte gern in einen Aufsichtsrat oder in einen Beirat. Das fand ich extrem interessant, eben die Erfahrung selber sammeln zu müssen, eben hier, wie da so die Gesetzmäßigkeiten sind. Aber letztlich bin ich also total zufrieden und freue mich eben in der jetzigen Funktion, in der ich bin. Also ich bin Mitglied eines Aufsichtsrats eines nicht börsennotierten Familienunternehmens in Form einer Aktiengesellschaft. Mhm. Und da haben mich die Inhaber angesprochen. Die Firma besteht aus verschiedenen Familienstämmen. Die haben verschiedene Themen und wollten also durchaus eben nochmal von außen hier jemanden reinholen, um einfach tatsächlich nochmal eine andere Blickweise auf bestimmte Themen zu bekommen. Und so sehe ich auch meine Aufgabe. Also ich habe natürlich die fachlichen Themen durch meine berufliche Tätigkeit über Jahrzehnte alle noch präsent. Die verliert man ja nicht, wenn man eben die Aufgabe aufgibt.
Absolut.
Also das Ganze, die ganzen Kenntnisse und für eine Mandatsausübung im Zusammenhang mit Bilanzen, Rechnungslesen, Akquisitionen und die Finanzierungen, das ist alles vorhanden. Und ich schaue jetzt eben mit einem anderen Blick auf Themen. Ich habe sehr, sehr viele unterschiedlichste Geschäftsmodelle kennengelernt im Rahmen meiner alten Tätigkeit und habe dafür eben ein ganz gutes Gespür entwickelt. Und insofern ist das jetzt eben so ein Thema, wo ich sage, mein Mehrwert ist, ich bin ja im Grunde so ein Sparring. Ich bin neutral und vor allen Dingen, ich bin völlig unabhängig. Ich habe mit dieser Firma, mit der Familie überhaupt keine geschäftlichen Verbindungen, auch nicht in der Vergangenheit gehabt. Und das erleichtert es natürlich für mich auch in der Aufgabe. Und ich merke auch, dass ich eben durchaus Impulse gebe, die auch eben gern gehört werden.
Jetzt ist es ja, entspricht ja eigentlich auch dem, dass immer mehr Frauen zum Glück in Aufsichtsräte Eingang finden. Was muss ich denn tun als erfolgreiche Frau in einer Führungsposition, wenn ich sage, Mensch, das wäre doch auch für mich so der nächste Schritt? Gibt es Anlaufstellen für Aufsichtsräte, Aufsichtsrätinnen, um hier einfach Fuß zu fassen? Weil ich meine, sehr wahrscheinlich ist es ja so, auch in Ihrer Zunft dann das erste Mandat ist das Schwierigste wahrscheinlich.
Ja, so ist es ja. Also es gibt natürlich, sag mal, aus Ihrem Bereich kommend auch Berater, die sich darauf spezialisiert haben, so eine Art Switchboard zu sein dafür. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eben sehr stark auch Glück ist. Das muss ich einfach sagen. Also ich bin zum Beispiel auch in Frauen in die deutschen Aufsichtsräte, in diesen Verband gegangen, FIDA, vor 3-4 Jahren und höre das immer wieder. Und es ist nicht nur meine Erfahrung, sondern tatsächlich auch von anderen Damen, die sagen, es ist extrem schwer, weil es tatsächlich noch eine ziemliche, das darf ich so sagen, von Männern dominierte Welt ist. Das ist meine Erfahrung. Und ja, aber ich glaube, es tut sich da was. Also ich merke einfach, dass da auch die Informationen, die ich bekomme, dazu führen. Also da habe ich durchaus Zuversicht. Aber es könnte noch mehr sein.
Ja. Also ich merke das auch, dass es aber sehr, sehr geschätzt wird. Also sowohl unter den Vorständen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, als auch mit den Aufsichtsräten, dass es einfach wichtig ist, so ein Sounding Board nochmal zu haben, ein paar Dinge zu spiegeln und jetzt auch im Zuge dieses Wandels auch keinen homogenen Beirat zu haben, sondern einfach Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, dass ich auch mal eine Digitalisierungsinitiative genauso diskutieren kann wie die Übernahme eines Wettbewerbers im Ausland oder was auch dann immer auf der Tagesordnung steht.
Und ich glaube auch, Herr Oldiges, ich habe ja auch sehr stark in Teams mit Männern gearbeitet. Es ist einfach schon bereichernd, wenn Frauen einfach, also wenn es gemischte Teams gibt und Frauen einfach dabei sind, egal in welcher Zusammensetzung. Aber es ist immer, immer gut.
Ja. Okay, klasse. Jetzt wäre für mich noch die Frage, Was sehen Sie denn so als größte Herausforderung in den Unternehmen heutzutage? Wenn Sie als Aufsichtsrätin auf so ein Unternehmen drauf gucken, was sind denn so die Challenges, wo Sie sagen, da müssen wir eigentlich nachbessern in Deutschland? Jetzt nicht bei Ihrem speziellen Familienunternehmen, sondern eher mal so ein bisschen in der Breite. Was sehen Sie da kommen?
Ich glaube, in manchen Branchen ist der Wettbewerb extrem hart und die Entscheidungen zu treffen, will man sich eben vor die Bugwelle setzen. Also sprich, geht man Risiken ein und versucht einfach aktiv in der Branche ein Player zu sein. Das ist zurzeit ganz schwer, auch durch diese jetzige Situation, die auch Planung so unendlich schwierig macht. Und auch das Thema, also wie sind meine finanziellen Mittel, wie hoch ist mein Eigenkapital? Also im Grunde auch die Risiken so ein bisschen mit verschiedenen Szenarien einzustufen, das ist im Moment sehr schwer. Also ich habe jetzt festgestellt, also nicht nur jetzt in dem Aufsichtsrat, wo ich jetzt bin, sondern ich bin ja auch so ein bisschen Sparring für einige Unternehmer, die sich wirklich schwer tun, was die Zukunft anbelangt. Also auch das jetzt nicht, weil sie jetzt irgendwie nicht genügend Eigenkapital haben, sondern zu sagen, es ist so schwer, die Aufträge brechen zum Teil weg, werden geschoben. Also das ist echt zum Teil, so wie ich es jetzt eben höre, echt Fahnen im Nebel. Und da so die klare, also im Grunde zu sagen, okay, ich versuche das, ich bin überzeugt davon, dass meine Produkte dafür passen, das sind eben so die Themen. Und ich glaube auch tatsächlich, stärker in die Breite zu gehen. Also nicht irgendwie auf bestimmte Branchen zu setzen, die man eben bedient, sondern tatsächlich auch versuchen zu diversifizieren, um einfach mehr die Risiken auf verschiedene Bereiche aufzuteilen. Wenn man das Know-how dafür hat, ja.
Ja, das hat uns natürlich jetzt die aktuelle Krise rund um die Pandemie deutlich gezeigt, dass wir da auf der Hut sein müssen sozusagen und uns weiter aufstellen. Das stimmt. Gibt es eigentlich in diesen Aufsichtsrätsthemen auch eine Tendenz zur Agilität, dass man sagt, ich habe jetzt ich muss schneller sein, ich muss flexibler agieren können und ich habe die Möglichkeit, ad hoc mal ein Gremium zusammenzurufen, kommt es vor oder hält man sich eher an die Quartals- oder Quartalszyklen an der Stelle?
Also, so wie ich es jetzt gerade erlebe, ist es tatsächlich so, dass wir eben auch jetzt zum Beispiel ganz ad hoc über Umlauf oder über einen Zoom- oder Teams-Call Themen nochmal aufgreifen, um jetzt nicht zu sagen, wir warten bis Anfang Dezember, bis wir uns das nächste Mal sehen, sondern sehr schnell die Interaktion stattfindet. Das finde ich auch sehr spannend. Ja.
Okay. Ja. Klasse. Super. Mhm. Jetzt gucke ich nochmal hier auf meinen Zettel, ob wir, aber ich denke, wir haben mal so die groben Punkte bearbeitet. Gibt's Themen, vielleicht gehen wir nochmal kurz in dieses Coaching rein. Ich muss da immer wieder dran denken, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Situationen beschreiben, wo Sie sagen, okay, das passt eigentlich auch auf das Gros vielleicht unserer Zuhörerschaft. Ihr habt euch so und so gefühlt und dass Sie da ein Stück weit Guidance geben, mal anhand ein, zwei Beispiele. Haben Sie da noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen?
Also Beispiele im Sinne von, ich sag mal, den Knoten zum Platz zu bringen, also im Sinne von auch tatsächlich meine Emotionen zu zeigen und zuzulassen. Das ist total wichtig, weil das etwas in Gange bringt. Und ich habe also ein jüngstes Beispiel, eine Führungskraft, die jetzt länger, nachdem der alte Vertrag beendet war, tatsächlich auf der Suche nach einer neuen Aufgabe war. Und da war echt dieser Herr so stark auf die alte Aufgabe und das, was auf der alten Visitenkarte stand als Titel, fokussiert, dass er sagte, die haben ja alles weggenommen und jetzt bin ich nichts mehr wert. Und wir haben eben an Themen gearbeitet und er hat mir jetzt vor kurzem die Nachricht gegeben, also es hat funktioniert und ich fand es so toll, weil der immer sehr also versucht hat, so also keine Emotionen zu zeigen oder zuzulassen.
Keine Schwäche zu zeigen.
Ja, keine Schwäche eben, ja. Aber er hat dann tatsächlich gesagt, es hat funktioniert, hat sich also sehr bedankt, dass ich wirklich wortwörtlich, dass ich an ihn geglaubt habe. Und also ein schöneres Lob konnte ich eben zu dem Moment irgendwie gar nicht haben. Also es hat mich wirklich sehr gefreut, ja.
Ja. Aber also das kommt ja immer wieder raus, dass es irgendwie so dieses eigene Selbstwertgefühl ist, was ich nicht verlieren darf. Haben Sie da Tipps oder Tricks, wie Sie helfen, den Leuten da vielleicht nochmal über einen Perspektivwechsel wieder das Gefühl zu geben? Weil das ist ja eigentlich nur unsere persönlich wahrgenommene Wahrheit, die uns da in dieses schlechte Gefühl treibt, oder?
Das ist absolut wichtig, was Sie jetzt gerade sagen nochmal, Herr Eudiges, weil wir sehen immer nur Ausschnitte aus der Welt des anderen. Und es ist total wichtig, mal einen Schritt zur Seite zu machen oder nach oben zu gehen und zu sagen, ich schaue jetzt einfach mal auf eine Situation. Wie sieht eigentlich das Bild aus, wenn ich drauf schaue? Und mich auch mal auf die Seite von dem anderen zu stellen und zu überlegen, wie geht's dem? Und das ist ja häufig auch ein Thema, wie entstehen Konflikte, dass wir immer nur sehr eingeschränkt Themen wahrnehmen, sofort reagieren, weil wir denken, der denkt so und ich denke so und plötzlich kommt etwas in Gang, was dann fast nicht mehr zum Stoppen ist. Mhm. Und da einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten, mal zu überlegen, wie geht's dem anderen jetzt oder was habe ich für einen Beitrag dran an der Situation? Und es ist immer so, wir leben alle in Systemen. Und also etwas, was ich mache, berührt auch andere und umgekehrt. Und das ist eben extrem wichtig, sich das immer auch als Führungskraft im Umgang mit seinen Mitarbeitern oder den Vorgesetzten, wenn Entscheidungen kommen, die vielleicht jetzt nicht gerade sehr populär sind, mal zu überlegen, also was ist das Big Picture, also wie geht es dem Unternehmen, was führte dazu und warum ist es eben so und wie reagiere ich eben drauf? Es ist also extrem wichtig, ja. Also von
Ich denke, dass Sie, also man darf sich das Coaching natürlich auch nicht so vorstellen, dass man da aufschlägt und von seinen Problemen berichtet, sondern ich merke auch, dass auch mich rufen häufig CEOs an, die einfach mal jemanden zum Sprechen brauchen, der neutral ist. Und selbst wenn sie es nur einfach mal erzählen, weil sie einfach über ihre Ängste natürlich, wenn sie ganz oben an der Spitze der Pyramide angekommen sind, dann können sie ihre Ängste einfach nicht mehr so ohne weiteres dann mit dem Rest der Bande teilen. Ja. Und dann braucht es einfach irgendwie mal ein Ventil. Und dann ist natürlich so jemand wie Sie genau der richtige Ansprechpartner.
Also ich glaube wirklich, also je höher man in den Positionen ist, desto einsamer ist man. Man wird natürlich auch von allen Seiten beäugt, darf auch keine Schwäche zeigen, weil das eben mit der Rolle gegebenenfalls eben kollidieren würde. Und von daher ist es schon ein Thema. Also man muss sich irgendwo ein Ventil suchen. Mhm. Und Ventil, das ist auch nochmal etwas, was ich eben ganz, ganz wichtig finde, auch einen Ausgleich zu schaffen. Also nicht nur die Aufgabe und den Job und das Ganze rund um die Uhr, sondern tatsächlich immer wieder innehalten und zu sagen, was will ich, was will meine Familie, stehen wir da gerade und sich immer wieder auch die Kräfte und die Energie auch außerhalb der Arbeit zu holen, Sport, alle möglichen Themen, das ist extrem wichtig. Das ist auch zum Beispiel ein Fehler, den ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe viel zu viel gearbeitet und auf bestimmte Dinge, die habe ich einfach nicht so in den Vordergrund gestellt. Das würde ich zum Beispiel heute ganz anders machen.
Mhm. Ja, da ist uns jetzt die junge Generation, die nachkommt, wirklich überlegen, weil die schon so ein paar grundlegende Fragen jetzt auch stellen, wo man sagt, ja, ist vielleicht manchmal im beruflichen Kontext gar nicht immer so einfach dann zu vereinbaren, merken wir auch auf der Recruiting-Seite. Auf der anderen Seite ist aber die richtige Frage, um langfristig einfach auch Power zu haben.
Ja, also ich habe da nochmal, wenn ich das nochmal ergänzen darf, ja noch eine dritte Aufgabe in meinem jetzigen Leben beruflich. Und zwar bin ich eben als ehrenamtlicher Vorstand bei der Johanniter-Unfallhilfe tätig in einem sehr, sehr großen Regionalverband. Und wir hatten uns kürzlich auch mit diesem Thema beschäftigt, weil das Thema Nachwuchskräfte und Mangel an Menschen, die auch Führung übernehmen möchten, für die Sozialorganisation ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir haben uns dazu mal zu einer Strategietagung einen Generationenforscher geholt, der uns mal auch erklärt hat, wie und was möchten junge Menschen? Also was sind so die Themen, mit denen die man auch begeistern kann in einer Organisation, die halt nicht typisches Unternehmen ist? Also das ist auch eine Aufgabe, die mir extrem am Herzen liegt. Da widme ich ungefähr einen Tag die Woche dafür, pro bono. Und ist wirklich auch sehr erfüllend, finde ich. Also kann ich nur empfehlen, das auch als Kraftquelle zu nutzen, sowas.
Ist das was, wo Sie sagen, da gibt es immer mehr Zulauf und Sie finden problemlos Freiwillige, die mit großer Kompetenz in so eine Organisation eintreten? Oder wird es immer schwieriger für so eine wohltätige Einheit, da also, Menschen für sich zu gewinnen?
Ja, es gibt einen ganz großen Bereich, der aus Ehrenamt nur rekrutiert werden kann. Und also wir haben in unserer Organisation wirklich extrem viele ehrenamtlich tätige Menschen, die auch in sehr verantwortungsvollen Unternehmen Aufgaben leisten und die teilweise von klein auf schon mit den Themen über den Schulsanitätsdienst also im Grunde Berührung dazu hatten, und die lassen das nicht mehr los. Also das ist wirklich spannend. Und man hat halt nochmal eine völlig andere Sicht auf Gesellschaft und wie unser Leben funktioniert. Und es erdet.
Wie würde ich das mitbekommen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da gerne engagieren und ich möchte mich einbringen, gibt es da eine Anlaufstelle oder gibt es da ein Jobportal, über das dann Freiwillige gesucht werden? Wie machen Sie das?
Also die Empfehlung ist im Grunde an die Organisation, ob Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, es gibt ja ganz viele Organisationen, die auch zu den Großen gehören, so möchte ich es mal sagen, neben den Privatbetriebenen. Und da ist es durchaus so, eben die Vorstandsbereiche, die sind immer froh, wenn da Unterstützung kommt, aber auch in operativen Bereichen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe aus meiner Vergangenheit große Erfahrungen in Bereichen, Katastrophenschutz zum Beispiel. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr mal gewesen oder unterschiedlichste Themen. Also da wird man wirklich sehr, sehr gern aufgenommen. Und es gibt eben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Man wird mit offenen Armen empfangen. Und es ist auch eine Aufgabe, wo ich jetzt für mich auch unmittelbar einen Erfolg sehe. Also das ist eben das Schöne, was ja häufig eben im beruflichen Umfeld etwas länger dann zum Teil dauert.
Mhm. Ja, es ist das, was eigentlich in Amerika schon gang und gäbe ist, ne? Giving back to the community, was bei uns da vielleicht auch nochmal ein bisschen Nachschub bekommen darf.
Ja. Also ja, es ist absolut extrem spannend, ja.
Ja, Frau Hulz, ich denke, wir haben doch jetzt schon ganz schön viele Themen gestreift. Ich würde sagen, ich packe auf jeden Fall Ihre Kontaktdaten in die Shownotes, auch zum Video. Das heißt, wenn man Kontakt aufnehmen möchte, dass man sich dann einfach an Sie wenden kann, sowohl im Bereich der Aufsichtsräte oder auch des Coachings, wenn da Bedarf besteht, dass man da sicherlich nochmal Zugang zu Ihnen hat.
Also ich bedanke mich ganz herzlich, hat mir große Freude bereitet, und ich kann einfach nur nochmal sagen, eben, es geht immer weiter, als man denkt, dass es weitergeht. Also der Rand, wir sehen nie über das Ende des Randes, aber es ist dahinter noch was ganz Tolles.
Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Hulz.
Dankeschön, danke.
Headgate, the power of leadership.